dass wir die Adressen bekommen, um denen gerade mal zu zeigen, hey, es gibt Piraten, ihr könnt euch bei uns einbringen. Das können wir sehr empfehlen. Gemeinden geben da gerne, oder bei uns im Aargau jedenfalls, leiten sie gerne so Adresskleber an uns weiter, die wir dann versenden können. Sehr empfehlenswert. Ja, im Unterschied zu anderen Kantonen haben wir halt schon aktive Frauen im Vorstand. Das haben wir gut gemacht. Und nächstes Jahr haben wir im Aargau lokale Wahlen in den Gemeinden und werden da mit viel Spaß und Freude wieder nicht gewählt werden.
Dankeschön. Vielen Dank für die Berichte von Sektion. Und bevor wir jetzt weitermachen mit dem Redebeitrag, wir haben noch einen Redebeitrag zur Abzockerinitiative, würde ich sagen, wir machen kurz 5 Minuten Pause. Ja, halt, Aaron möchte noch kurz was sagen.
Die Berichte von den Sektionen, die ich per Mail erhalten habe, werde ich Simon übergeben und die kommen dann ins Protokoll. Die ich schriftlich erhalten habe und die ich noch nicht erhalten habe, ich habe nicht so viele bekommen, 6 Stück, wenn ich mich nicht täusche, schickt sie noch so bald wie möglich und wenn das Protokoll noch nicht veröffentlicht ist, schicke sie Simon oder schickt sie Simon direkt, geht auch. Danke.
Okay, wir fahren weiter um 17.05 Uhr.
Ja, gefällt mir da. Ja. Mal sehen.
So, liebe Piraten, die kurze Pause ist vorbei und ich bitte euch alle wieder Platz zu nehmen und, wie gesagt, in den Saal zu kommen. Wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Diskussionsbeitrag, einen Redebeitrag von Claudio Custer. Und er möchte uns noch ein bisschen etwas über die Abzockerei-Initiative erzählen. Wir haben auch ein Positionspapier danach, das von Pat Mechler eingereicht wurde, mit dem Wunsch oder was heißt ja, mit der Bitte, eine Position zur Abzockerinitiative zu fassen. Also, ich möchte euch bitten, hereinzukommen, Platz zu nehmen und mitzumachen. Genau, also, Claudio, besten Dank für dein Kommen und ich gebe dir hiermit das Wort.
Ja, liebe Piratinnen und Piraten, herzlichen Dank für die Einladung, die mir Pat Mechler, der heute leider nicht anwesend sein kann, ermöglicht hat. Mein Name ist Custer Claudio, ich bin Sekretär und Initiant dieses Volksbegehrens. Ansonsten politisch bin ich Sekretär von Ständerat Thomas Minder und Co-Präsident des Vereins Mehr Transparenz. Da geht es um die Offenlegung von der Finanzierung politischer Akteure, wo ja die Piratenpartei Schweiz glücklicherweise auch Mitglied ist. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch dafür. Um was geht es? Niemand hätte es gedacht, aber wir werden doch noch, und zwar am 3.3.13, über dieses Volksbegehren abstimmen. Und ja, das ist natürlich ein Verfassungsartikel, da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, wie sonst die direkte Demokratie eingebracht werden könnte. Was steht der Initiative gegenüber? Das ist ein indirekter Gegenvorschlag, der geht also direkt auf Stufe Gesetz. Teilweise war noch die Rede von einem direkten Gegenvorschlag, Sie erinnern sich vielleicht, Bonissteuer hieß das Ding, das ist unterdessen begraben worden. Aus diesem Grund gibt es auch keine Abstimmungsempfehlung des eidgenössischen Parlaments. Also die kommt sozusagen ohne Empfehlung, zumindest nicht von den eidgenössischen Parlamenten und des Bundesrates, kommt die zur Abstimmung. Dieser indirekte Gegenvorschlag, es wird oftmals gesagt, ja, der sei fast das Gleiche wie die Initiative, der nehme 80-90% auf, das ist aber nicht wahr. Wenn man das quantifiziert, da kann man natürlich um das eine oder andere Komma streiten, das ist klar, aber der nimmt ungefähr 40% der Initiativforderungen auf und ich möchte Ihnen insbesondere natürlich auf diese Unterschiede Sie aufmerksam machen, was es da so für Differenzen gibt. Ja, eine Abstimmungsempfehlung gibt es nicht, habe ich gesagt. Der Nationalrat indessen hat jedoch vor 2 Jahren einmal die Ja-Parole herausgegeben, aber eben die hat sich dann wieder verflüchtigt aufgrund dieser Bonissteuer. Nun, unser Bias de Résistance, das sind die Abstimmungen an der Generalversammlung über die Vergütungssummen. Sie müssen wissen, heutzutage ist das ein sogenanntes In-sich-Geschäft. Das heißt, die obersten Gremien in den börsenkundierten Gesellschaften, die schanzen sich sozusagen das eigene Gehalt zu. Kein Wunder, erreicht das 2-stellige Millionen Saläre. Würden wir womöglich auch tun, wenn wir in die Schatulle greifen könnten und das eigene Gehalt festlegen. Sprich, da stimmen vor allem die Strukturen nicht, die wir überarbeiten müssen. Man spricht dann so auch von sogenannter Corporate Governance, also die Führungsstrukturen in den börsenkotierten Gesellschaften, die hier überarbeitet werden müssen. Im Gegenvorschlag wird immerhin die Kompetenz für die Verwaltungsratssummen, die wird der Generalversammlung übertragen. Das ist immerhin mal etwas. Bloß, Sie haben die Geschäftsleitung vergessen. Das heißt, die Geschäftsleitungssummen, die werden immer noch nicht bindend vom Eigentümer abgenommen. Was der Gegenvorschlag vorsieht, ist lediglich eine nicht bindende Umfrage. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Der Eigentümer, der soll bindend darüber befinden können. Das ist ein Makel, der dem Gegenvorschlag immer noch anhaftet. Denn schauen Sie, die namhaften Exzesse, die fanden und finden nicht unbedingt im Verwaltungsrat statt, sondern auf der Ebene Geschäftsleitung. Sprich, das sind ja vor allem die CEOs und die anderen Geschäftsleitungsmitglieder, die die zweistelligen Millionensaläre ja, erhalten. Sprich, dort muss insbesondere angesetzt werden, wollen wir ein wenig etwas verändern können. Wichtig auch, wir sind nicht die Juso mit der 1:12 Initiative. Wir haben keine Lohnschere in unserem Initiativtext, sprich es gibt keine staatliche Begrenzung. Wir geben nur dem Eigentümer ein Instrumentarium in die Hand, welches er ergreifen kann oder auch nicht, aber sofern er es dann ergreifen möchte, kann er so die Top-Manager-Saläre ein wenig kürzen. Insbesondere natürlich in schlechten Firmenjahren wird er wahrscheinlich eher zu diesem Instrument greifen. Wichtig auch, es geht uns nicht um individuelle Löhne. Wir wollen keine Diskussionen an Generalversammlungen um Einzellöhne, sondern es sind nur drei Blöcke, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Beirat. Beirat gibt es selten, bei der Credit Suisse gab es das mal, das ist ein Beigremium, das auch zuweilen hohe Entschädigungen ausbezahlte. Ja, wie gesagt, die namhaften Saläre, die finden halt auf Stufe Geschäftsleitung statt. CEO Novartis, CEO Roche, Geschäftsleitungsmitglieder von Credit Suisse finden Sie hier vorne. Oder was es eben auch gibt, Lind und Sprüngli, Herr Tanner, der ist CEO und Verwaltungsrat gleichzeitig. Das gibt es in der Schweiz, möchten wir nicht verhindern, aber wenn jemand gleichzeitig im Verwaltungsrat und auch in der Geschäftsleitung sitzt, ja, dann muss man eben auch die Gehälter der Geschäftsleitung antasten, sonst werden einfach alle via Geschäftsleitung durchgeschleust. Deshalb ist es wichtig, dass auch auf der Stufe Geschäftsleitung die Kompetenz dem Aktionär übertragen wird. Dann gibt es einen weiteren Punkt, der uns wichtig erscheint, das sind die jährlichen Wiederwahlen. Erstens der Mitglieder des Verwaltungsrates. Momentan müssen die bloß alle 5 Jahre wiedergewählt werden. Ein paar Unternehmungen sind jedoch von sich aus runtergegangen. UBS, ABB beispielsweise. Also just Unternehmungen, die tief im Strudel standen und dann das Vertrauen gegenüber den Aktionären wieder erlangen mussten. Und dann die jährliche Verwaltungsratswahl einführte. Wir möchten, dass das zwingend in jeder börsenkotierten Gesellschaft so ist, sprich, dass jährlich an der GV diese, meistens werden sie ja wiedergewählt, dass die durchgewinkt werden können. Das Gleiche mit dem Verwaltungsratspräsidenten. Momentan kann der Aktionär diese nicht wählen, vielleicht könnte er es, aber das geschieht nirgends. Wir finden, das ist ein wichtiges Amt, das Bindeglied zwischen Eigentümer und Gesellschaft. Dieses sollte auch durch die Eigentümer gewählt werden. Dann das Gleiche mit den Mitgliedern des sogenannten Vergütungsausschusses. Das ist ein Gremium des Verwaltungsrates, welches sodann die konkrete Lohnfestsetzung macht. Das heißt, die individuellen Gehälter festsetzt. Auch sagt, wie viel Anteil ist Aktien, Optionen, Fixum, Bonus und so weiter. Sprich, diese ganzen dicken Vergütungspapiere ausarbeitet. Das sind meistens 3-4 Leute und wir finden auch, das sollten unabhängige Leute sein und deshalb auch vom Aktionär gewählt werden können. Portiert werden sie natürlich weiterhin vom Verwaltungsrat, aber es geht darum, je nachdem, jemanden nicht in dieses Gremium wählen zu können, falls eben die Unabhängigkeit nicht gewahrt werden sollte. Es wird zuweilen gesagt, ja, das führe zu nicht nachhaltigem Verwaltungsrat, wenn man da jedes Jahr diese Leute neu wählen müsste. Das stimmt natürlich nicht, denn bereits heute könnten die jederzeit abgewählt werden, jederzeit innerhalb von 2 Wochen. Ein Großaktionär müsste nur eine außerordentliche Generalversammlung einberufen und schon könnte er ein Traktandum stellen mit der Abwahl. Sprich, Verwaltungsräte sind nicht Bundesräte, die 4 Jahre, oder auch Parlamentarier, die 4 Jahre einen sicheren Sitz haben. Nein, die könnten heute schon immer abgewählt werden. Sprich, das Argument, Nachhaltigkeit gehe verloren, weil sie ständig nach der Pfeife der Aktionäre tanzen müssten. Das stimmt natürlich nicht, weil das schon heute stets möglich wäre. Dann ein wichtiger Punkt meines Erachtens, Sie sagen vielleicht, interessiert mich nicht, ich bin ja nicht Aktionär. Stimmt nicht. Sie alle hier drin sind Aktionäre. Und zwar mit einem Aktienkapital von sage und schreibe 800 Milliarden Nicht Millionen, Milliarden Franken. Das ist enorm. Ich bin verschrocken, als ich mal diese Zahl recherchiert habe. Das heißt, über die erste Säule, AHV-Ausgleichsfonds, und die zweite Säule, Pensionskassen, haben alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger ein enormes Kapital, welches vor allem in den börsenkotierten Gesellschaften investiert wird. Bloß dieses liegt an den Generalversammlungen brach. Sprich, diese Stimmrechte, die wir eigentlich hätten an den GVs von UBS, CS, Novartis, Roche und so weiter, die liegen im Papierkorb. Und das kann es ja wohl nicht sein. Wir verlangen, dass die Manager, sprich die Stiftungsräte dieser Vorsorgeeinrichtungen, AHV-Fonds und zweite Säule, Pensionskassen, dass die an die GVs gehen müssen und im Interesse von uns Versicherten abstimmen sollen. So dann sei auch Transparenz gefordert, das heißt, sie sollen nicht irgendetwas abstimmen und man erfährt es dann nicht, sondern das muss beispielsweise im jährlichen Geschäftsbericht muss das offengelegt werden, dass zumindest in eklatanten Fällen über den medialen Druck und über den Druck von uns Destinatären ja, Druck ausgeübt werden kann. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn Sie die Generalversammlung verfolgt haben, bei einer UBS beispielsweise, das sind ja vor allem die institutionellen Anleger, und sagt man denen, sprich die Pensionskassen, die diese Traktanten zum Kippen oder zum Durchbruch verhelfen können. Deshalb ist es wichtig, dass hier etwas passiert. Übrigens, die müssen ja nicht physisch, wie Sie jetzt heute an diesem Nachmittag, an die Generalversammlung gehen, sondern man kann das auch über Post, man kann die Kreuzchen machen, die Kuverts sind sogar schon vorfrankiert. Oder, das ist etwas, was Sie auch fordern, über die elektronische Fernabstimmung. Wir möchten auch, um die GV etwas zu modernisieren, dass elektronisch fernabgestimmt werden kann. Und zwar nicht nur live, sondern auch ein paar Tage vorab, dass man die gewünschten Stimmen abgeben kann auf einer Online-Plattform. Gibt es übrigens schon heute bei zwei, drei Generalversammlungen. Wir möchten, dass das obligatorisch wird, diese Möglichkeit. Ähnlich wie die briefliche Stimmabgabe sich auch durchgesetzt hat. Ja, eben dieser Gegenvorschlag, der taugt unseres Erachtens nicht, denn er hat viele Fehler oder auch viele Hintertüren, die in ihm stecken. Zum Beispiel stimmt er lediglich über ein intransparentes Vergütungssystem ab. Hand aufs Herz, dieses versteht niemand. Nur wer sich tagelang mit diesen dicken Vergütungsreglementen befasst, der erkennt ein wenig, ja, ob das in die richtige Richtung geht oder eben auch nicht. Ist nicht die ganze Schweiz erschrocken, als vor ein paar Jahren Brady Dugan plötzlich 71 Millionen Bonus erhalten hat? Eben, im Vergütungsbericht, der 5 Jahre vorher publiziert wurde, weil das Programm ging über 5 Jahre, dort hätte man das ja eigentlich sehen können, beziehungsweise dieses kritisieren, aber weil das so intransparent ist und via Optionen natürlich eine sehr große Hebelwirkung erlangt, kommen dann plötzlich exorbitante Löhne hervor und stellen sich vor, die GV würde so etwas absegnen, ja, dann könnte man ja nichts mehr dagegen tun. Also das kann es nicht sein. Es muss über Franken und Rappen abgestimmt werden, wie Sie das vorhin auch getan haben bei Ihrem Budget. Ja, eben offene Hintertüren gibt es, beispielsweise Renten. Bei der ABB hat vor etwa 10 Jahren die Herren Lindthal und Barnewig über 200 Millionen via Renten wollten sie aus der ABB nehmen. Sie haben etwa 50 Millionen zurückgezahlt, aber es blieb immer noch ein dreistelliger Millionenbetrag. Das ist nur ein Beispiel von Hintertüren, die noch offen sind. Wir möchten beispielsweise, dass die Rentenbezüge über die Statuten erledigt werden, sprich, dass sie auch von der Generalversammlung bestätigt werden müssen. Die Online-Abstimmung, die habe ich schon erwähnt, ist wie gesagt heute schon möglich. Aber der direkte Gegenvorschlag will nur, dass man live während der GV, weil eben Bild und Ton übertragen werden soll, abgestimmt werden kann. Das kann es ja wohl nicht sein, dass Sie den ganzen Mittwoch vor dem PC hocken müssen, von der Arbeit fernbleiben, um diesen Voten zu folgen und dann in der richtigen Sekunde abstimmen können. Das muss man vorab erledigen können. Dann vergessen worden aus Strafbestimmungen. Schauen Sie, wenn Sie ein Tempo-50-Schild aufstellen, aber es passiert nichts, wenn Sie mit 70 durchfahren oder es gibt keine Kontrollen, ja gut, dann passiert auch wenig. Also es braucht halt auch einen generalpräventiven Charakter, das heißt eine Möglichkeit, dass wenn die Regelungen, beispielsweise die Abstimmung an der GV, nicht befolgt wird, dass dann eine Buße ausgesprochen wird. Also ein Gesetz ohne auch eine Sanktion, wenn es nicht eingehalten wird, das ist sowieso für die Katz. Zuletzt noch, von wem stammt eigentlich dieser indirekte Gegenvorschlag? Ich bin ja unterdessen politischer Sekretär, sozusagen auch Lobbyist im Bundeshaus und namhafte Paragraphen dieses Gegenvorschlags, die stammen halt von Economy Suisse und das ist für mich schon ein Grund, sowieso da sehr kritisch hinzuschauen, weil dieser eben die Initiative sehr stark verwässert hat. Wir gehen in die Verfassung, aber ich denke, das ist auch ein Vorteil, zum einen, weil es eine Signalwirkung hat. Wenn das Volk zu einem Verfassungsartikel ja stimmt, dann hat das eine Signalwirkung und ja, bietet auch eine gewisse Kontinuität über ein paar Jahre hinweg, dass eben diesen Vorschlägen dann nachgelebt wird. Und es geht ja auch darum, zum ein wenig einen Paradigmenwechsel für eine gesundere und nachhaltigere Entlöhnung einzuführen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass auch das Volk hier diesem Verfassungsartikel zustimmen kann und natürlich annehmen kann. Es wird immer wieder gesagt, am 4. März würde der indirekte Gegenvorschlag in Kraft treten, falls die Initiative abgelehnt würde. Das ist falsch. Denn der Gegenvorschlag, der hat eine Referendumsfrist, 100 Tage, dann kommt die sogenannte Inkrafttretensfrist, das ist etwa ein halbes Jahr, dann sind wir 2014, und dann hat der Gegenvorschlag noch 2 Jahre Übergangsfrist. Sprich, er betrifft erst vollumfänglich die Generalversammlung 15 und 16. Wir hingegen haben im Initiativtext eine einjährige Übergangsfrist, sprich, wir würden bereits die GVs 2014 tangieren. Für mich persönlich ist dieser Punkt nicht so wichtig, aber die Gegner haben das zu oberst fast im Argumentarium. Wir sind schneller mit dem Indirekten. Das Problem ist, es stimmt nicht mal. Deshalb auch hier lieber die Initiative annehmen. Und zuletzt noch, es geht nur um die börsenkotierten Unternehmungen. Es geht überhaupt nicht um andere Aktiengesellschaften. Es gibt ja Zehntausende von Aktiengesellschaften. Es geht uns nur um die etwa 270 Aktiengesellschaften, die an einer Börse kotiert sind. Und diese tangiert es und keine andere. Ja, falls jemand noch eine Frage hat, dann stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und eure Parolenfassung. Herzlichen Dank. Ja.
Dankeschön. Claudio, vielen Dank für den Vortrag und für die Rede zur Initiative. Dönny, du hast eine Frage.
Gibt es auch Nachteile?
Ja, die Generalversammlung geht womöglich 15 Minuten länger, weil halt über 2-3 Traktanten abgestimmt werden muss. Aber bedenken Sie, schon heutzutage melden sich sehr viele Votanten, gerade bei, ich war schon an GVs von UBS und Credit Suisse, da ging es ohne Witz eine Stunde, ein Votant nach dem anderen, etwa 50 Stück, die alle geflucht haben. Ich denke, so kann man auch ein wenig ein wenig Wind aus den Segeln nehmen, weil eben der Unmut kanalisiert werden kann in diese Abstimmungen über die Vergütungen. Das heißt, die GV geht dann unterm Strich eben nicht länger. Was könnte noch Nachteile sein? Ja, es wird zuweilen gesagt, die Firmen würden abwandern, nicht wahr? Nur, schauen Sie, dass eine Firma abwandert, dieser Entscheid muss auch die Generalversammlung tätigen und nicht Herr Vasella und nicht Herr Brabeck, der nun droht, Novartis und Nestle würde abwandern. Das müssen ebenfalls die Eigentümer entscheiden und zwar mit einer Zweidrittelsmehrheit. Sprich, die Eigentümer würden doch nicht, wenn sie die Löhne ein wenig herunternehmen würden, gleichzeitig die Firma wieder auslagern, also den Hauptsitz wieder auslagern. Das ist völlig absurd. Das ist das Hauptargument der Gegner, aber für mich verfängt es nicht, deshalb kenne ich, aber ich bin ja auch Initiant, ich kenne deshalb keine weiteren Nachteile.
Okay. Pascal.
Ja. Kurze Frage. Was ist der Zusammenhang zwischen der Initiative und der Firma Tribal?
Die Finanzierung, sprich die Initiative, die kostete etwa 300.000 bis 400.000 Franken. Und dieses Geld, das stammte vom Initianten, das ist Herr Thomas Minder. Er wurde unterdessen Ständerat, wahrscheinlich dank dieser Initiative. Und er ist Geschäftsführer und Inhaber dieser Firma. Und zu etwa 90% hat er dieses Geld von der Familie, von sich selbst und von der Firma eingeschossen. Das ist eigentlich der Zusammenhang.
Stefan?
Was sagst du dazu, dass solche Regeln eigentlich nicht in die Verfassung gehören würden?
Das ist richtig, nur schaut einmal die Verfassung genau an. Wir haben heute in Verfassung bereits Ausweichrouten von Wanderwegen und solchen Quatsch haben wir bereits in unserer Verfassung. Aber ich denke, das ist ein gewisser Schönheitsfehler der direkten Demokratie. Entweder wollen wir wie Amerika eine Verfassung, die Jahrhunderte oder Dekaden Bestand hat und nicht via direkter Demokratie geändert werden kann, oder wir akzeptieren, dass der Bürger via Verfassungsinitiative etwas ändern kann und dann hat es zuweilen halt auch wenig Flickwerk in der Verfassung. Aber das sind bloß ästhetische Argumente. Wenn der indirekte Gegenvorschlag etwas mehr als 38% aufgenommen hätte, hätten wir es auch zurückgezogen. Aber das ist weniger als die Hälfte, deshalb soll das in die Verfassung. Zudem, es bleibt ja nicht bei der Verfassung, es gibt ja einen Gesetzgebungsauftrag, sprich das Parlament muss sodann das Obligationenrecht anpassen und diese Forderungen noch ein wenig konkretisieren. Also es gibt parallel dazu dann auch auf Stufe Gesetz noch weitere Bestimmungen. Aber der Verfassungsartikel, der stört mich nicht, im Gegenteil. Ich finde es schön, wenn das Schweizer Volk und Stände etwas adaptieren können. Wir sind ja in der privilegierten Lage, so etwas überhaupt tun zu können.
Besten Dank. Hat es von eurer Seite noch weitere Fragen oder Anmerkungen dazu? Ja?
Ja, ich habe nicht direkt eine Frage, aber vielleicht kann Herr Kuster danach noch etwas dazu sagen. Also was mich an dieser Initiative stört, ist nicht die Corporate Governance Idee, die finde ich eigentlich gut, sondern was mich stört, ist der Halbsatz in Litera A, die Pensionskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab. Das ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht möglich, weil die Versicherten nicht eine einheitliche Gruppe sind, sondern verschiedene Interessen haben. Es gibt sowohl die Beitragszahler wie auch die Rentner, deren Interessen fallen auseinander. Die Beitragszahler haben ein größeres Interesse an einer längerfristigen Entwicklung des Unternehmens, während für die Rentner, je nachdem welches Alter sie schon erreicht haben, vor allem die heutigen Ergebnisse von Bedeutung sind. Und meines Erachtens lässt sich dieser Konflikt nicht lösen. Dazu kommt, also ich finde diesen Satz nicht sehr gut, und dazu kommt, dass dieser Satz, also dieser Auftrag an die Pensionskassen durch eine meiner Meinung nach sehr hohen Strafbedrohung verstärkt wird. Und ich wüsste nicht, wie ich als Pensionskassenvertreter hier abstimmen könnte, ohne mich strafbar zu machen. Und deshalb bin ich dagegen, dass die Piratenpartei die Ja-Parole zu dieser Initiative fasst.
Okay. Ja, bitte.
Beachten Sie, dass eine Stimmpflicht nicht zuweilen in einem Ja oder in einem Nein münden muss. Es gibt auch die Möglichkeit erstens der Stimmenthaltung und zweitens des Aufsplittens der Stimmen. Das heißt, wenn es so ambivalent ist, dann kann man durchaus sagen, ja gut, 50% ja und 50% nein. Es tönt absurd, aber das widerspiegelt ja just in einem gewissen Falle die Bevölkerung oder die verschiedenen Interessen der Versicherten. Aber im Normalfall muss doch ein Kompromiss gefunden werden, denn bereits heute sollten ja die Stiftungsräte die Traktanten studieren und dann im Interesse ihrer Versicherten eine Stimmabgabe machen. Das ist schon richtig, in gewissen Fällen ist das schwierig, aber nochmals, dann gibt es halt die Stimmenthaltung oder man muss halt einmal die Rentner berücksichtigen, eher kurzfristige Interessen oder eher langfristige, aber das ist sowieso ein steter Ausgleich. Und das mit der Strafbestimmung, schauen Sie, wegen dem, wenn jemand falsch abstimmt, was heißt schon falsch? Es muss da irgendwie ein Wille interpretiert werden. Also Hand aufs Herz, deswegen wandert niemand ins Gefängnis. Die Strafbestimmung geht, da geht es um die Unternehmung. Wenn die einfach sagt, nein, unsere GV stimmt nicht ab, dann aber sicher nicht, weil ein Stiftungsrat mal bei einem Traktandum vielleicht zu wenig Sensibilität zeigt. Dort wollen wir Transparenz. Da, ich finde, das reicht dort, aber die Strafbestimmung, die soll, wegen dem muss niemand in den Knast.
Okay, vielen Dank für die Wortmeldung. Es scheint keine weiteren Wortmeldungen mehr dazu zu haben. Deshalb würde ich zur Abstimmung über die Parolenfassung schreiten. Und deshalb hat Pat zwei Fragen gestellt, und zwar zum ersten: Welche Präferenz hat die Piratenpartei Schweiz zu dieser Volksinitiative? Möchten Sie die Volksinitiative eher unterstützen? Ja. Oder möchten Sie sie eher ablehnen? Nein. Oder möchte sich oder hat die Piratenpartei grundsätzlich keine Meinung zur Abzockerei-Initiative, möchte sich enthalten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage: Möchte man eine Parole fassen? Quasi, möchte die Piratenpartei Schweiz eine Parole in diesem Bereich fassen? Dann schreiten wir zur Abstimmung. Die erste Frage: Welche Präferenz hat die Piratenpartei Schweiz zu dieser Parole? Eher ja. Wer eher mit ja stimmt, soll bitte die grüne Karte hochhalten. Ja. Wer eher mit Nein stimmt, jetzt bitte die rote Karte aufhalten. Okay, das sind 5 Stimmen. Wer sich enthält, bitte die gelbe Karte. Das sind 2 Stimmen. 3. Damit ist grundsätzlich steht die Piratenpartei Schweiz positiv gegenüber der Volksinitiative gegen die Abzockerei. Jetzt die Frage: Möchte die Piratenpartei Schweiz eine Parole fassen und diese Parole vertreten? Deshalb jetzt die Frage: Wer möchte, dass die Piratenpartei Schweiz explizit diese Parole fasst, der Stimme hebe jetzt die grüne Karte. Wer ist gegen eine Parolenfassung, der hebt bitte die rote Karte. 2, 4, 6. Wer enthält sich, der hebt bitte die gelbe Karte. 5, 6, 7. Das sind 7. Okay, damit ist auch die Parolenfassung vonstatten gegangen. Also die Piratenpartei Schweiz hat die Parole gefasst. Okay, dann gehen wir weiter. Wir haben noch ein Positionspapier zum Bankgeheimnis. Ja, hast du die? Okay, dann kannst du bitte kurz, ja. Kannst du bitte kurz, also sagen wir so, wir würden gerne, wie gesagt, noch zeitig aufhören, deshalb können Sie bitte kurz fassen zum Positionspapier Bankgeheimnis. Das Positionspapier wurde grundsätzlich verschickt und wir können davon ausgehen, dass die Piraten das gelesen haben. Deshalb kurz zum Positionspapier Bankgeheimnis.
Gut, ich mache den deutschen Teil. Dann habe ich, weil es war ja eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Deutschschweizer Piraten und den Weltschweizer Piraten. Wenn man in die Medien schaut und heute über das Bankgeheimnis Berichte liest, dann hat man den Eindruck, ja, Banken machen ja hier alles falsch und sie stützen sich auf das Bankgeheimnis und dann muss man irgendwie, weil das irgendwie ein bisschen schmutzig ist, muss man das Bankgeheimnis ablehnen. Ich finde, das ist Humbug. Beim Bankgeheimnis geht es nicht um die Banken, sondern es geht um uns. So wie es beim Arztgeheimnis nicht um die Ärzte geht, sondern um uns. Um unsere Daten, die wir über die Interaktion mit den Banken oder mit den Ärzten oder mit der Post bekommen. Es sind unsere Daten und die Regelung besagt beim Bankgeheimnis, dass die Banken dies nicht offenlegen dürfen, irgendwelchen, zum Beispiel einen Staat oder einen Datenbroker, sondern dass diese Daten geheim gehalten werden müssen, weil sie eben in der Interaktion mit uns gewonnen wurde. Und dieses Positionspapier leitet sich von diesem Gedanken ab, weil wir ja für den Datenschutz stehen und diesen auch in finanziellen Angelegenheiten bewahrt haben möchten. Und das Positionspapier fasst das in einem kohärenten und konsistenten und verständlich geschriebenen, kurzen, prägnanten Text zusammen. Und in diesem Sinne bitte ich euch, dieses Positionspapier so anzunehmen, weil ich bin der Meinung, mit dieser Position stehen wir in einem gewissen Bereich gegen den Strom, der in den Medien beschrieben ist, aber es steht sehr gut für die zentrale Position, die wir vertreten, nämlich den Datenschutz, die informationelle Selbstbestimmung. In diesem Sinn noch einmal nehmen Sie dieses Positionspapier an.
Donc, je vais un petit peu redire des choses, mais je vais le faire en français. Donc là, on propose, donc c'est Beno qui a fait la première version et propose effectivement que le parti pirate se positionne et défende le secret bancaire. En fait, on se rend compte que les données bancaires, les données donc, qui sont sur votre compte de personnes individuelles, ce sont des données qui sont individuelles, qui veulent dire quelque chose par rapport à votre personnalité. Un exemple très simple, aux États-Unis, Visa, hein, avec les cartes bancaires, par l'analyse de l'ensemble des transactions que vous faites, est capable de déterminer à un taux extrêmement élevé, plus de 80%, le moment précis où vous allez divorcer. Alors, c'est très important pour eux parce que eux, ils vous donnent un crédit. Hein, et donc, ils savent que si vous divorcez, les chances que vous payez le crédit sont plus faibles. Donc, ils vous appellent juste avant, quand le threshold est atteint, pour vous dire on vous fait une offre spéciale pour rembourser le crédit. Donc, on voit bien ce que peuvent dire les données, vos données financières sur votre personnalité et surtout sur votre comportement. Alors oui, aujourd'hui, le secret bancaire est attaqué de toutes parts en Suisse, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, et de moins en moins de partis politiques soutiennent cela. C'est vrai que ça donne une visibilité qui est assez importante, comme tu le dis, mais moi, pour moi, ce qui vraiment compte, c'est notre vision de la société de l'information. Donc, on veut une société qui soit ouverte, une société transparente, un État transparent, et on veut protéger la vie privée des individus. Et à partir de ce moment-là, on doit décliner ça dans les différents domaines. Et on se rend compte, et on est très conscient, nous, ici, que le secret des communications protège notre vie privée. Que font les États aujourd'hui et les entreprises? Ils essayent d'accéder à ces données-là de façon automatisée afin de définir des profils sur vos personnalités. Et pour justifier ces atteintes-là, ils utilisent des termes comme ils utilisent des choses comme la pédophilie sur Internet, comme le terrorisme sur Internet, qui font peur aux gens qui ne connaissent pas le système. Dans le secret bancaire, c'est aussi le même mécanisme qui se passe. C'est pas bien de ne pas payer ses impôts, tout le monde est d'accord. C'est pas bien de faire du terrorisme, c'est pas bien de faire du blanchiment d'argent. Mais en réalité, on attaque le secret bancaire alors que c'est le mauvais outil qui est attaqué. Le véritable moyen pour blanchir de l'argent, pour faire de la fraude fiscale, c'est l'anonymisation des transactions bancaires. Et ça, avec le secret bancaire, vous ne l'avez pas. Pourquoi ? Parce que le secret bancaire associe toujours une identité à la personne, une identité aux données financières. Et le juge peut toujours accéder, exactement comme avec vos données de télécommunication, le juge peut toujours venir accéder aux données et savoir qui est derrière l'adresse IP. Donc voilà, donc on demande que les autorités suisses défendent le secret bancaire pour cette raison-là, parce que dans la société de l'information dans laquelle on est en train d'aller, les secrets, que ce soit bancaire, médical, des communications, sont importants pour nous. Bien sûr, ce n'est pas du tout, et ça c'est très important, ce n'est pas une défense, ce n'est pas une carte blanche laissée aux criminels, et il faut absolument que tout soit mis en œuvre pour que les criminels puissent être punis s'ils utilisent, s'ils font des malversations bancaires. Encore une fois, l'outil, ce n'est qu'un outil, il doit être utilisé correctement. Voilà. Je crois que c'est ça. Si vous avez des questions, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour la Suisse. C'est assez intéressant. Notre mission aussi, et ça va être la mission la plus difficile, ça va être de convaincre les pirates des autres pays de cela aussi, parce que eux, comme ils ne connaissent pas le système banquier ou le système financier, ils pensent qu'effectivement le secret bancaire sert à faire de la fraude. Mais moi, je fais la contre-proposition à ce moment-là. C'est si vous n'êtes pas d'accord pour protéger le secret bancaire, alors on doit faire une motion qui autorise l'échange automatique de données bancaires vers des États étrangers, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Merci.
So, vielen Dank euch beiden für die beiden Positionspapiere. Stefan, du hast eine Wortmeldung dazu, bitte.
An diesem Positionspapier fehlt mir etwas. Was mir fehlt, ist der Gedanke der Steuergerechtigkeit jenseits unserer Landesgrenzen. Trotzdem möchte ich, dass ihr heute dieses Positionspapier annehmt. Aber ich beantrage hiermit eine Meinungsbild dazu. Soll das Positionspapier in Zukunft um diesen Punkt erweitert werden? Sollen wir uns Gedanken darüber machen, wie man mit minimalem Datenaufwand mehr Steuergerechtigkeit auch im Ausland erreichen kann?
Okay.
Als Autor, Mitautor des Papiers möchte ich da gerade Stellung nehmen. Ich finde, die Steuergerechtigkeit wird in diesem Papier in einem sehr zentralen Punkt Rechenschaft getragen, nämlich wir statuieren, dass wir für die Abgeltungssteuer sind. Wie wir im Inland für die Verrechnungssteuer sind, wo es Steuerhinterziehung nicht mehr möglich ist. Wenn wir mit dem Doppelbesteuerungsabkommen die Abgeltungssteuer verwirklichen, dann ist kein Staat um sein Geld, um das Geld seiner Bürger auf Schweizer Konten betrogen. Also in diesem Sinn finde ich mit der Abgeltungssteuer diese Steuergerechtigkeit, diese Forderung nach Steuergerechtigkeit, die ich unterstütze, finde ich sehr gut umgesetzt.
Okay, dann führen wir kurz das Meinungsbild durch. Stefan, kannst du nochmals bitte die Frage wiederholen, weil ich konnte sie auf die Schnelle nicht notieren.
Ja. Die Frage ist, wollt ihr, dass in Zukunft dieses Positionspapier um mehr Gedanken zu Steuergerechtigkeit auch im Ausland erweitert wird?
Also, wer ist für die Erweiterung dieses Positionspapiers? Bitte die grüne Karte heben.
Sven.
Gut, wer ist gegen eine solche Erweiterung um den Themenbereich der Steuergerechtigkeit auch im Ausland? Okay, wer enthält sich der Stimme? Okay, damit ist, glaube ich, das Meinungsbild sehr klar ausgefallen. Sind weitere Fragen zum Positionspapier Bankgeheimnis? Weitere Anmerkungen? Ja, bitte, Seth.
Also ich fasse mich ganz knapp. Ich habe einfach drei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ich lehne das Positionspapier ab und fordere Sie auf, das auch zu tun. Oder Sie, also ihr, euch. Ja. Die Schweizer Banken haben ihren guten Ruf nicht bloß wegen des Bankgeheimnisses. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich möchte nicht, dass die Schweiz sich einreiht in die Liste krimineller Staaten in Bezug auf Steuerhinterziehung. Und drittens, ich zahle Steuern, warum sollen es andere nicht tun?
Okay, weitere Wortmeldungen?
Also ich bin eigentlich grundsätzlich für dieses Positionspapier, ich finde die Richtung gut. Ich habe nur eine Frage, und zwar bezüglich der Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug. Diese soll aufrechterhalten werden. Das ist mir nicht ganz klar. Es geht in die gleiche Richtung wie meine Vorredner. Also da müsste man aus meiner Sicht auch nochmal sagen, ob das wirklich ein Pièce de Résistance ist und das auch klar begründen, weil aus meiner Sicht kann man darüber diskutieren.
Also, aber den Unterschied zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung ist dir vom Gesetz her bekannt. Was es bedeutet grundsätzlich?
Also mir ist er eigentlich bekannt, aber ich weiß nicht, ob es jedem hier im Raum bekannt ist, und ich finde es auch wichtig, dass man das auch vielleicht nochmal begründet oder sagt, wieso, dass man auf dieser Position steht, weil das fehlt mir jetzt im Positionspapier konkret. Oder vielleicht kann man mir sagen, was sich im Positionspapier auf diese Aussage bezieht, weil es ist ja in der Zusammenfassung am Schluss, oder?
Also ich kann einfach nur sagen, warum man die Unterscheidung hat in der Schweiz zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung ist das schlichte Nichtangeben von zum Beispiel Einnahmen oder Vermögenswerten, was als Vergehen angesehen wird, wo keine internationale Rechtshilfe möglich ist. Steuerbetrug geht einen Schritt weiter, da, wie gesagt, fälscht man Dokumente, führt quasi die Behörden bewusst in die Irre, um eine niedrigere Besteuerung zu erreichen. Das steht auch in der Schweiz unter einer höheren Strafe wie Steuerhinterziehung, und da ist auch die internationale Rechtshilfe offen. Und die Beibehaltung, wie gesagt, was dann heißt Beibehaltung, die Unterscheidung zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug geht eben gerade dahin. Im Ausland ist Steuerhinterziehung oft gleich sanktioniert wie Steuerbetrug, und daher gibt es da unterschiedliche Sanktionen, unterschiedliche Möglichkeiten der internationalen Rechtshilfe. Okay, Thomas?
Also ich möchte erst mal sagen, die Österreicher stimmen auch gerade darüber ab, die haben Liquid Feedback, das hat es nicht durchgeschafft wegen zu weniger Stimmen, die haben es, aber die möchten die Abschaffung des Bankgeheimnisses entirely, also komplett. Und die Österreicher haben ein Bankgeheimnis ähnlicher Art wie wir, weil sie haben es nach uns aufgebaut. Also es sind nicht nur die Piratenparteien, die kein Bankgeheimnis oder ein ausgehöhltes Bankgeheimnis kennen, die dagegen sind. Und warum ist das so? Weil es hier berechtigte Gründe gibt für den Staat, zumindest den Kontostand zu erfahren. Ich habe mit Alexi am Dienstag diskutiert. Und um was es ja eigentlich geht, ist es um die Privatsphäre. Das ist unser Kernthema, und darum finde ich es sehr wichtig, darüber zu diskutieren. Weil die Privatsphäre geht es aber um die Transaktion. Ich will vielleicht nicht, dass der Staat weiß, welche Pornofirma, dass ich Geld gezahlt habe. Das entbindet mich aber nicht von der Pflicht, dem Staat zu offenbaren, wie viel Geld auf meinem Konto ist und wie viel da umgesetzt wurde in einem Jahr. Ein Papier, das das Bankgeheimnis retten soll, sollte meiner Meinung nach die schützenswerten Daten schützen. Und die schützenswerten Daten sind die individuellen Transaktionen, weil diese erzählen etwas über mich. Die erzählen, was ich kaufe, was ich zahle, was ich tue. Unter Umständen Standortdaten, Kreditkartenabrechnungen. Das sind die schützenswerten Daten. Der Kontostand ist meines Erachtens nach nicht schützenswert. Und darum geht mir dieses Bankgeheimnispapier in die falsche Richtung.
und darum werde ich es ablehnen.
Okay. Ich werde die Rednerliste schließen. Wenn noch jemand möchte, muss ich bitte einreihen. Und ansonsten bitte schön. Nein, nein, das ist nur für die, die jetzt dastehen. Okay. Die haben noch, kommen noch zu
Wort. Also ich bin völlig einverstanden mit meinem Vorredner. Möchte eigentlich nur noch hinzufügen, dass es wahrscheinlich taktisch nicht sehr geschickt wäre, jetzt ein Statement zu machen für das Bankgeheimnis, weil das Bankgeheimnis zu 99% bereits gefallen ist. Also mit den USA wird der automatische Informationsaustausch kommen. Das ist nicht, weil das die Schweiz will oder so, sondern weil es die USA halt nicht mehr will und weil wir einfach keine autarke Insel sind, in Gottes Namen.
Gut. Weitere Wortmeldungen aus der Reihe?
Also ich wollte nur kurz ein Beispiel machen, wie das halt ohne Bankgeheimnis aussieht. Ein gutes Beispiel ist Frankreich, wo die Behörden einfach anrufen können und sämtliche Daten vom Konto überkommen auf telefonische Anfrage. Das kann jeden Polizist machen. Ah, das ist eine andere Frage.
Gut.
Das ist ein ganz anderer Punkt, ja. Das okay. Bringt halt auch wieder andere Kriminalität.
Gut. Alexi?
Oui, je voulais dire aussi que aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, le système bancaire suisse a établi les règles qui sont les plus strictes dans le monde sur la provenance des fonds et sur les lois anti-blanchiment. Ça veut dire que quand vous allez sur les sites internet des sociétés qui proposent des comptes offshore au Panama, à Andorre et autres plateformes intéressantes, ils disent « n'allez pas en Suisse ». C'est pas secret, c'est pas anonyme. Le secret bancaire ne suffit pas pour cacher vos transactions criminelles. Venez chez nous, on vous fait des faux passeports, on vous fait plein de choses qui sont beaucoup mieux. Voilà.
Merci.
Bon, ben, Alexis m'a un peu coupé l'air sur les pieds, mais il ne faut pas oublier une chose aussi. Céder au secret bancaire maintenant, c'est donner une preuve de faiblesse à l'international. Combien de fois ces 10 dernières années, la Suisse a baissé les culottes devant des exigences absolument démesurées de gouvernements étrangers et en fait s'est aplati devant eux. Et maintenir le secret bancaire, non seulement a les avantages qui ont déjà été présentés, mais en plus donne un signal fort au monde pour dire maintenant la Suisse reste un pays indépendant et ne baisse pas la culotte.
So. Die letzte Wortmeldung.
Ja, also ich kann nur kurz sagen, dass in dem Positionspapier ist bereits drin geschrieben, dass es bei Betrug, also wie gesagt, Hinterziehung ist keine kriminelle Energie. Hinterziehung kann auch jemand sein, der einfach das nicht geblickt hat oder der sonst irgendeinen Fehler in der Steuererklärung gemacht hat. Das ist auch bereits eine Hinterziehung. Keine kriminelle Energie ist dabei vorhanden. Und die in einen Topf zu werfen mit den Steuerbetrügern, die aktiv fälschen und der sehr wohl kriminelle Energie vorhanden ist, ist schon mal gefährlich. Und zweitens ist eben, wie es gerade unser Vize gesagt hat, alter Vize, immer noch Vize? Ja, eben, dass im jetzigen, so wie wir es jetzt haben, kann nicht einfach irgendjemand der Bank anrufen und sagen, ja, ich bin von der Kantonspolizei irgendwas und kriegt die Informationen sofort auf den Tisch geliefert. Es schützt die Privatsphäre. Und wie gesagt, im Positionspapier ist sehr wohl bereits festgehalten, dass keinerlei kriminelle Aktivitäten geschützt sind.
Okay. Besten Dank für die verschiedenen Wortmeldungen. Dann würden wir grundsätzlich zur Abstimmung kommen über das Positionspapier Bankgeheimnis. Wer ist für die Annahme des Positionspapiers Bankgeheimnis? Der hebt jetzt bitte die grüne Karte. Wer ist gegen die Annahme? Neun Gegenstimmen. Wer enthält sich? Sechs Enthaltungen. Gut, damit ist das Positionspapier Bankgeheimnis angenommen. Wir fahren weiter mit dem Thema Urabstimmungsordnung. Du stellst eine Frage? Ah, okay. Ja, Moira wird die Statutenänderung kurz vorstellen, um was es geht, weshalb wir quasi die Statuten und die Urabstimmungsordnung nochmals ändern wollen.
Also, die Urabstimmung ist zu kompliziert. Das habe ich im vergangenen Jahr wahrscheinlich 500 Mal gehört oder mehr. Also, aber alles können wir nicht einfach ganz einfach machen, sonst geben wir jegliche Sicherheit auf die wir in diesem System so stolz sind. Also haben wir den goldenen Mittelweg mal wieder gesucht. So, was wird geändert? Erstens, die Identifizierung braucht nur noch eine Unterschrift eines Unterschriftenberechtigten bei uns, also ein Pirat statt drei. Dann, ihr müsst aber nicht einen Piraten finden, ihr könnt auch zur Post gehen und die gelbe Identifikation anwenden oder ihr geht zur Einwohnergemeinde und lasst euch dort identifizieren. Oder wenn ihr mit einem Notar befreundet seid, könnt ihr auch zu einem Notar gehen. Also wenn der da oben mal im St. Gallischen ist, da ist der Notar, kann euch also die Unterschriftsdings in St. Gallen unterschreiben. Nur so als Beispiel. Das sind jetzt eigentlich die neuen Wege. Eben, ihr braucht nur noch eine Unterschrift. Was aber obligatorisch wird, es muss immer die Kopie einer ID mit dabei sein, die dann auch unterschrieben ist. Was auch noch akzeptiert wird neu, ist die Swiss ID, weil das ist eine zertifizierte Signatur. Und von dem her ist sie gleichwertig mit den anderen Identifikationsmöglichkeiten. Also wer eine Swiss ID hat, der muss nicht mal einen Brief schicken, der kann das Zeugs per Mail schicken. So. Dann haben wir die Verfahren etwas überarbeitet. In Zukunft kann jeder einen Antrag auf Eilverfahren stellen. Ob das durchgeführt wird, entscheidet die Antragskommission. Also wenn es dringlich ist, wird es auch durchgeführt. Wenn es aber keine Dringlichkeit gibt oder wir zu viele Anträge haben, dann müssen wir halt eine gewisse Priorität festlegen können. Aber normalerweise suchen wir immer die bestmögliche Lösung, auch mit dem Antragsteller zusammen. Und sonst kann man sich immer noch bei der GPK beschweren gehen. Die dreht den Ausstand. Und dann die letzte Änderung, die noch kommt, wir schaffen das Abstimmungskontrollorgan ab. Dies hat aber keinerlei Einbußen in Richtung Sicherheit. Die Prozesse bleiben administrativ dieselben, aber wir sparen uns dort administrativen Overhead. Und von dem her, es gibt eigentlich nichts, was gegen diese Änderung spricht.
Das werden wir sehen.
Wenn jemand ein Gegenargument hat, bitte nach vorne und sagen.
Genau. Ob was dagegen spricht, werden wir gleich bei den Redebeiträgen hören. Okay. Hattest du dazu Anmerkungen, Fragen, Anregungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, also schreiten wir zur Abstimmung. Wer ist für die Statutenänderung, die mit der Urabstimmungsordnungsänderung in Hand gehen? Der hebt jetzt bitte die grüne Abstimmungskarte.